nicht nur, ich finde dieses Wort Entscheidertisch immer total schwierig. Aber dass HR da schon mehr Verantwortung auch übernehmen darf, im Unternehmen strategisch ausgerichteter sein muss. Also ich finde auch gerade in den letzten Jahren oder jetzt, gerade im Moment vielleicht, wo Recruiting zurückgefahren wird und quasi Potenzial in der Abteilung eigentlich da sein sollte, zeitlich das auf die Reihe zu kriegen und so weiter, sollten wir eigentlich schon schauen, jetzt gehen wir die Schritte, die wir bisher nicht machen konnten.
Ja, absolut. Also, HR sollte am Tisch sitzen oder muss am Tisch sitzen, oder du kannst es auch nennen, dass die Prokura bekommen oder ne, in der direkt an die Geschäftsführung reporten. Dieses Konstrukt haben ja die Amerikaner, ich glaube 80% der Firmen, der gesamten DAX-Firmen, die haben ja alle ein CHRO. Und das merke ich, also bin ich nur bei DAX, sondern auch bei diesen Fortune 500 in Amerika. Und ich merke es in der Startup-Szene, aber ich merke es ganz wenig im Mittelstand.
Im Mittelstand ist total
Genau.
wenig vertreten.
Total wenig. Und das ist, glaube ich, ein Learning, was ich im Startup auch hatte, dass da Unternehmenskultur und HR-Strategie Einklang gefunden haben in der Business.
Ja.
Ich glaube, so ein Impuls, davon können sehr, sehr viele lernen, weil es von beiden Seiten ja auch kommt. Ne? Man kann sich nur irgendwie auf eine Größe oder auf eine Branche festlegen, sondern es ist tendenziell ja die Zukunft, auf jeden Fall.
Ja, siehst du, und schon sind wir mitten im Thema. Ich freue mich total, dass du hier in meinem Podcast bist, Marie, und dass wir uns heute um genau dieses Thema austauschen können und dass wir ja beide die Zeit finden, wirklich unsere Meinung dazu zu sagen, unsere Vision, die wir aber auch haben oder was wir auch sehen, was sein dürfte. Genau, also ich würde vielleicht auch mal mit der Frage oder mit der Sache starten, dass wir ja bisher immer die Situation hatten, dass HR oder überhaupt so Personalabteilungen oft als Verwaltung gesehen wurde. Dass ich in den letzten Jahren zumindest, ich meine, in meiner LinkedIn-Bubble und in dem Umfeld, wo ich mich auch als Interim bewege, ich schon sehe, dass es schon mehr strategisch gehen soll. Aber ganz häufig hakt es noch irgendwie. Und so wie du auch gesagt hast, es gibt manche Unternehmen, die setzen das schon relativ gut um oder integrieren das sofort, weil sie wissen als Start-up, okay, es gibt die und die Dinge, die muss ich einfach relativ schnell oder zeitnah umsetzen, damit der komplette Laden läuft. Aber so wie du sagst, im Mittelstand fehlt das noch.
Also der Mittelstand in meiner Welt, der hat wirklich Proof of Concept, der tolle Historie, der kann so stolz auf sich sein. Ne? Also 98% der deutschen Wirtschaft ist nun mal abhängig oder geprägt vom Mittelstand, von den kleinen mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Und wir haben so tolle Sachen zu berichten, aber da hakt es in meiner Welt noch im Mindset. Wirklich dieses Bewusstsein schaffen, hey, HR ist nicht nur ein Verwaltungsapparat, sondern ein Impulsgeber für Innovationskraft und vor allem für Wettbewerbsvorteile. Ne? Also mittlerweile durch die ganzen Krisen, die wir haben und Marktveränderung und Generationswechsel und Werteverschiebungen. Also wenn wir da nicht auf HR setzen, worauf denn dann? Also da fehlen mir wirklich dann teilweise die Worte. Und ich verstehe, dass es ein absolutes Investment ist. Ich verstehe auch, dass man hier und da sich der Investitionsbewusst sein sollte. Und natürlich in Investitionen geht einher mit Kosten, Zeit und Aufwand. Man sollte die Zeit gerade jetzt nutzen, um vor der Welle zu sein und sich von innen zu stärken und von innen zu innovieren, als wieder reaktiv auf das Äußere zu warten.
Wir sagen ja eigentlich auch, unsere Mitarbeiter sind das, was das Unternehmen voranbringt. Und HR ist ja schon, also es heißt ja auch Human Resources, aber es ist ja auch nachweislich dafür da, wirklich mit den Führungskräften gemeinsam, und ich glaube, da hapert es, das so zu entwickeln, das Unternehmen so aufzustellen, dass es wirklich für die Mitarbeiter so ist, dass sie ihr Bestes auch geben können.
Ja, absolut. Also Mittelmanagement ist eine sehr zentrale Rolle, teilweise manchmal undankbar, weil du Druck von oben hast, Druck von unten hast. Du bist der Übersetzer der Vision, der Vermittler der Mission und musst auf deine Leute Acht geben, hast dann neben dir vielleicht einen HR-Business-Partner, der versucht, in irgendeiner Form da mitzumischen. Und in der Realität sehe ich ganz oft, dass diese HR-Business-Partner, die werden oft hinein oder mit einbezogen, wenn es ein Problem gibt oder wenn schon letztlich der Mitarbeiter gekündigt hat. Ne? Das sind so Themen, wo ich weiß, okay, da ruft dann meistens die Führungskraft den HRler an im Unternehmen, aber grundsätzlich gilt es ja, sich auszutauschen und sich zu verbessern. Und in meiner Karrierelaufbahn, da gab es immer den Punkt, wie kann ich mich als HRlerin positionieren? Und das war bei mir ganz klar ein internes Netzwerk bilden. Ich habe nie in meiner Bubble gearbeitet und nur meine HR-Team und meine Verantwortlichkeiten, sondern ich habe wirklich den Flurfunk beherrscht. Ich war immer visible. Ich bin durch die Küche, auch wenn ich manchmal selbst nichts brauchte, einfach nur um zu gucken, wer ist denn da und wen kann ich mich. Ich habe teilweise mir auch Themen herangezogen. Das könnte eventuell auch mal nervig gewesen sein. Oh Gott, da ist Marie wieder und jetzt will sie mir ihre Meinung aufdrücken zu XYZ. Aber im Großen und Ganzen gilt es ja, sich selbst zu positionieren und wirklich sich auch einzubringen. Und dann haben dann teilweise Führungskräfte gesehen, ach krass, die hat sie auf dem Kasten. Ach krass, die konnte mir Impulse geben, die für meine Arbeit relevant waren. Und dadurch kann man die Beziehung einfach viel besser stärken und hat dadurch natürlich auch viel, ja, Strahlungskraft innerhalb des Unternehmens.
Ja, definitiv. Also wenn ich meinen wirklichen Beginn dann auch wirklich effektiv arbeiten konnte, das war, als ich in der Fachabteilung gesessen habe und wirklich auf einem ganz anderen Stockwerk wie HR mich quasi mitten reingesetzt habe und gesagt habe, ach, unten, es hat gerade keinen Raum frei. Es war, ich glaube, beim ersten Mal war es wirklich so, ich hatte keinen Sitzplatz in Stuttgart und komme ja eigentlich aus dem Münchner Büro, bin dann nach Stuttgart gefahren und dann hat es keinen Sitzplatz für mich gehabt. Genau, und dann habe ich mich einfach bei der Fachabteilung reingesetzt und es ist dann auch so geblieben, dass ich einfach mir unterschiedliche Sitzplätze gesucht habe, um einfach auch näher dran zu sein und direkter mit den Leuten auch sprechen zu können. Oder so wie du sagst, einfach mal mit in die Kaffeeküche. Ich höre doch, wer in der Kaffeeküche ist. Und ich denke so, ha, mit dem könnte ich eigentlich mich auch mal ganz kurz austauschen. Klar kann es auch mal nervig sein, wenn du die ganze Zeit am Rockzipfel hängst. Aber wenn du das nutzt, einfach auch so diese Interaktion mit den Leuten, das hilft dir ungemein, weil du erstens verstehst, worum geht es den Leuten eigentlich gerade, was sind gerade ihre größten Herausforderungen. Und es ist nicht, dass sie sagen, hey, ich habe HR-seitig die Probleme, sondern ganz häufig ist es sowas wie, wir haben totale Herausforderungen mit dem einen Kunden, der ist, keine Ahnung, total genervt, weil das nicht so vorangeht im Projekt und so weiter und so fort. Und daraus Rückschlüsse zu ziehen, okay, liegt es an der Leistung der Mitarbeiter? Liegt es vielleicht an der Kommunikation mit dem Kunden und solchen Dingen? Whatever, was dann nachher rauskommt. Aber du kannst auch dann proaktiv sagen, hey, wir merken, dadurch, dass es an mehreren Stellen, also vielleicht nicht nur einfach in diesem einen Team, sondern an mehreren Stellen so ist, merken wir, dass unsere Mitarbeiter vielleicht auch ein bisschen mehr können oder ja, das Wissen drum haben müssen, wie sie mit schwierigen Situationen bei Kunden umgehen,
Ja.
damit sie da nicht ins Leere laufen oder sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Zum Beispiel sowas. Und sowas kriege ich aber nur raus, wenn ich in dem Austausch bin oder wenn ich auch wirklich, ja, einfach weiß, worum es den Leuten in ihren Themen, in ihren Projekten, in ihrem täglichen Doing einfach auch geht.
Ja, Nicole, da sprichst du so einen wichtigen Punkt an. Wir sind ja im HR oder im People and Culture, wie man es auch heutzutage nennen möchte, ein Connector. Und viele junge HRler hatten mich gefragt, Marie, wie positioniere ich mich denn? Auf der einen Seite möchte ich überall mein Gehör haben und möchte ganz viele Informationen aufsaugen. Auf der anderen Seite möchte ich das auch teilen, aber ich möchte niemanden vor den Bus werfen. Ich möchte nicht als Spion innerhalb der Firma gelten. Also da gab es auch ein Projekt, wo teilweise es ruhig wurde in der Küche, wenn ich gekommen bin, weil man immer dachte, ah, Marie, ich weiß nicht ganz, ist die jetzt auf unserer Seite? Können wir da wirklich offen sein? Und mein Wording war immer, am Ende des Tages muss und wird sich HR ganz stark am Management positionieren, no matter what, egal wie viele Freunde du innerhalb der Firma hast. Aber grundsätzlich gilt es ja, Maßnahmen und Gefühle und Impulse von oben nach unten als auch von unten nach oben zu sammeln. und sie zu vereinen, also zu connecten. Und Nuancen gebe ich immer an die Geschäftsführung weiter, aber ich gebe sie kumuliert weiter, dass man wirklich sagt, so hey, ich bin jetzt keine Petze, so wie es aus meiner Kindheit irgendwie noch betitelt wurde, sondern ich sage dir, das sind die Impulse im Team, das waren die Stimmen. Ich werde dir nicht sagen, woher ich das gehört habe, aber es hat sich zum Beispiel gehäuft, sodass ich dem Ganzen eine gewisse Glaubwürdigkeit gebe. Und das würde ich als Geschäftsführung total schätzen, dass ich da auch jemanden habe, der mir diesen Spiegel gibt. Also ganz oft rede ich mit Führungskräften oder Geschäftsführern und Vorständen, je höher du bist, umso weniger Feedback erhältst du. Umso weniger hast du die Möglichkeit, dich zu reflektieren und zu lernen und zu wachsen. Und dann entstehen ganz oft so Kluft zwischen den Teams, ne? Also nicht nur kulturell, sondern auch beziehungstechnisch und auch die Vertrauensbasis. Und da ist ja HR einfach der Connector, der ganz oft nicht nur sagt, hey, hier gibt es Redundanzen, die müssen wir prozessual vielleicht zwischen den und den Abteilungen verändern, sondern auch von der Gefühlsebene, von der Vertrauensebene und all das richtig aufgesetzt und sehr klar und transparent kommuniziert, ist auf jeden Fall eine Win-Win für alle Seiten.
Wenn du sagst gerade so hier, wir müssen das auch in Richtung Geschäftsleitung oder C-Level dann weitertragen. Ich meine, da sind wir ja auch in der Verantwortung teilweise, dass manche Missstände im Unternehmen natürlich auch aufgedeckt werden sollten. Und das ist definitiv nicht petzen, sondern das ist eher so, hey, wir sollten da vielleicht ein bisschen näher hinschauen. Und uns selber, und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst, aber sie sagen immer so, ja, HR ist dann so derjenige oder diejenige, die dann halt so, keine Ahnung, alles aufdeckt und dann direkt weiterträgt. Uns ist das super unangenehm und sind auch Kündigungsgespräche unangenehm. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dass HR immer so, keine Ahnung, ich sehe da immer so jemanden vor mir sitzen, der Kuchen isst, also sein Ding macht, so sein eigenes Süppchen und dann aber auch hintenrum lästert oder so. Und ich denke so, nee, so sind wir absolut gar nicht, sondern wir sind diejenigen, die einfach versuchen, aus diesem, hey, wir sind nur Verwaltung oder wir sind nur diejenigen, die halt die Personalakte pflegen und dich darauf aufmerksam machen, wenn du deine Krankmeldung nicht rechtzeitig abgegeben hast, hinzu. Wir wollen wirklich Teil nicht der Unternehmensstrategie sein, sondern wir wollen da auch darauf hinwirken, dass die wirklich umgesetzt werden kann, dass da einfach auch der Laden gut läuft. Und ganz häufig sehe ich es halt, die Wahrnehmung eine ganz andere ist oder dass wirklich sehr schlecht geredet wird. Und andererseits aber auch wir als HR uns damit auch noch nicht so wirklich wohlfühlen mit dieser Art und Weise im Unternehmen zu agieren oder wirklich auch so aufzutreten.
Ja, also die Wahrnehmung von HR ist natürlich eine andere und es gilt, zwei Sachen aufzuräumen. Zum einen internes Marketing. Also ich komme aus der Modebranche, aus dem Marketingbereich. Ich bin da ein sehr kreativ denkender Mensch und denke mir, wenn du es schaffst, dich intern nicht nur zu positionieren, sondern auch zu vermarkten, dann hast du schon mal die erste Hälfte gewonnen. Also du sagst wirklich ganz klar, hey, das ist mein Job. Ich bin hier nicht, um euch irgendwelche Konsequenzen vom Tisch zu knallen, wenn ihr irgendwas äußert, sondern ich bin eure Spokesperson. Ja, ich bin diejenige, die Lösungen findet. Also nicht nur Connection, sondern auch lösungsorientiert arbeitet und dadurch verfällt ja schon mal dieses Ganze, okay, die ist eine Petze. Weil man sagt so, hey, du hast da ein Problem, lass mich dir helfen. Lass es mich ne, nach oben hin übersetzen, dass wirklich wir alle in die gleiche Richtung gehen. Jeder hat unterschiedliche Motive. Ne? Ein Geschäftsführer kann man nie vergleichen mit einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin, aber dennoch geht es ja, die beiden Parteien oder mehrere Parteien mit Departments inklusive noch zu vereinen. Das Zweite ist das Rollenverständnis. Also ich erinnere mich an eine Situation, die war für mich total challenging. Da war ich 27, ich war Head of HR in einem Startup mit 65 Mitarbeitern und ich hatte eine Freundin bei mir im Büro. Eine enge Freundin, aber ne, man hat schon gemerkt, hey, ich weiß, was sie in der Freizeit macht, wie sie ihr Wochenende gestaltet. Und dann gab es tatsächlich, wann war denn das? Ich würde jetzt sagen 2018 18 gab es eine Situation, da war die Fluktuation und die Krankheitsrate sehr hoch, ne, wo man dann denkt, ah, okay, Engagement fehlt, Mitarbeiter sind frustriert, denen gefällt die Geschäftsentscheidung nicht, weil von den Mustern her konnte man das tatsächlich erkennen. Und es war jetzt auch nicht diese riesige Krankheitswelle, die wir jetzt, ne, in Deutschland im Januar, Februar immer erleben, dieses Jahr, die letzten Jahre, sondern es war wirklich was Außergewöhnliches. Und ich bin in die Küche gekommen und da wurden die Stimmen tatsächlich leiser, weil man über die Wochenendaktivitäten gesprochen hat. Das war Dienstag, Montag waren wieder viele krank und unter anderem auch meine Freundin. Und sie hat dann einen Satz gesagt, wo ich dachte, oh, der klingt einfach nicht gut. Und ich bin dann wirklich danach zu ihnen und meinte, hey, ich muss mal mit dir sprechen, weil ich erfülle ja in dieser Firma, in dieser Küche, im Unternehmen eine Rolle. Und meine Rolle ist die folgende, dass ich mich stark am Management positioniere und dass ich schaue, dass jegliche Belegschaft auch funktioniert und motiviert ist. Mit diesem, den du hier gerade als Nebensatz ungesteuert in meiner Gegenwart gesagt hast, mit dem muss ich leider zur Geschäftsführung gehen. Und ich rede gerade nicht als deine Freundin, sondern als die Rolle von HR. Wie können wir das gemeinsam lösen? Möchtest du vielleicht diesen Satz direkt bringen, ne? Also ich bin dann wirklich lösungsorientiert rein, habe gesagt, hey, bevor ich das mache, mach du es lieber und ich muss es aber tun, weil in meinem Rollenverständnis ich diese Verantwortung habe. Das war ein so unangenehmes Gespräch. Aber letztlich konnte sie mich auch verstehen, weil sie hat ja auch eine gewisse Rolle, ne? Und damit mitempfinden. Und ich habe sie ja nicht vor vollendeten Tatsachen gestellt, sondern ich habe ja auch nochmal diesen Raum gegeben, dass sie es lösen konnte für sich und ohne dass ich dazwischen geklingt habe. Auch das, finde ich, ist eine gute Art, Verständnis auch für die Belegschaft oder von der Belegschaft zu erhalten.
Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo ich manchmal, wo so schon aufblitzt, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, ja, genau, da gab es mal eine Situation oder hier gibt es eine Situation. Und ich finde, genau da macht es ja auch aus, wie man selber agiert oder wie man selber sich positioniert und sagt, okay, auch so dieses, wie du sagst, ich habe verschiedene Rollen. In meinem ganzen Leben habe ich verschiedene Rollen und in der Rolle muss ich einfach auch in einer bestimmten Art und Weise handeln. Und wenn du sagst, ja, ich habe auch eine bestimmte Verantwortung gegenüber dem Management beziehungsweise gegenüber der Geschäftsleitung, da sehe ich ganz, ganz viele aus dem HR-Umfeld, die das noch nicht so sehen. Also zumindest nicht, wenn sie keine Führungsposition haben. Und da sehe ich aber dann als leitende Person meine Verantwortung darin, denen entweder das so ein bisschen beizubringen, wirklich so für das Unternehmen zu arbeiten und nicht nur für das Unternehmen, oder zu sagen, okay, gut, dann macht ihr so euren Bereich, macht ihn so gut, wie ihr könnt, arbeitet eure Aufgaben ab. Es muss ja nicht jeder wirklich die Person sein, die vorne steht, die Netzwerk, die strategisch denkt und unternehmensweit vernetzt ist. Aber dann macht euren Stiefel und ich bin diejenige, die das dann aber so weiterträgt oder die nach außen hin sichtbar ist für uns als Abteilung. Also entweder so oder so. Das Gute daran ist, wenn, egal wie die Leute sich entscheiden oder wie man sagt, okay, wie wollen wir als HR-Abteilung auftreten, wenn das konsistent ist, also wenn wirklich merkbar ist, okay, diejenige ist sichtbar, die kann ich auch ansprechen, wenn es um schwierige Themen geht. Und bei den anderen ist es eher so, dass ich einfach auf aufgabenspezifisch auf diejenigen zugehe. Dann ist es völlig fein. Dann sind die Leute völlig fein, weil sie genau wissen, okay, woran bin ich? Wie kann ich mit denen agieren? Wie kann ich mit denen zusammenarbeiten? Was schlimm ist, wenn es inkonsistent ist. Wenn es mal gut läuft und mal gar nicht. Oder wenn dann komplett abgeblockt wird oder ich sogar die Situation habe, dass HR die Türe schließt und sagt, also heute sind wir für euch gar nicht da.
Ja.
Und genau, also das habe ich auch schon erlebt, dass dann einfach an der Türe angebracht war, dass irgendwie die nächsten 3 Tage du nur nachmittags zwischen 2 und 4 auftauchen darfst und ansonsten darfst du die Türe nicht öffnen. Dachte ich auch
Wahnsinn
so,
geil.
nett.
Ja, das ist natürlich in meiner Welt ganz und gar nicht gut, gerade in dem Bereich. Also so Verständnis schafft und sagt, hey, ich habe hier einen Fokuspunkt, ich muss das einmal durcharbeiten, aber man sollte immer da sein. Und ich habe, für mich ist ein riesiges Warnsignal, wenn jemand im HR, ob introvertiert oder extrovertiert, I don't mind, wenn jemand sagt, es ist nicht mein Anforderungsbereich, ist nicht meine Verantwortung. Ach, Führungskraft XY, die rennt hier gegen die Wand, soll er doch, soll sie doch. Furchtbar. Also das ist so dieses Caring und Wenn jetzt meine Kinder mich fragen würden, ja, mit Führungskraft, was ist das? Ich würde sagen, eigentlich ist doch jeder eine Führungskraft. Also für dich auch selbst, du führst dich in der Karriere, du stehst für dich ein, du hast ein Mindset. Und so bei uns steht ganz groß bei Dann Berlin, we care. Also das ist ein etwas, du sollst über deine eigene Vita entscheiden, du sollst dich einsetzen, du sollst dich aber auch für andere einsetzen. Und das ist eine Eigenschaft, die ich ganz klar im HR sehe. Und wenn man diese nicht hat und sagt, Dienst nach Vorschrift, hinter mir die Sinnflut, oh, dann finde ich das auch ganz schwierig. Auch wenn es
Ja, ich finde
in
es
den Zeiten mit.
ebenfalls total schwierig. Also da, egal ob das jetzt okay ist, Dienst nach Vorschrift zu machen, weil ich meine, du wirst für diese 40 Stunden und für deine Arbeit bezahlt und so. Aber ich glaube, gerade im HR-Umfeld ist es halt einfach nochmal, man muss sich auch, selbst wenn du, ich sag mal, die Payroll machst, bist du in einer gewissen Beziehung mit den Mitarbeitern. Also du bist verantwortlich dafür, dass nicht nur das Ergebnis stimmt, deiner Arbeit, sondern dass, wenn die Mitarbeiter oder auch eine Führungskraft auf dich zukommt und sagt, hey, ich weiß gar nicht, wie ich mit demjenigen beispielsweise entscheiden soll, bezüglich irgendeinem Bonus oder sowas, ja. Und wenn so jemand auf dich zukommt und du sagst, ja, das entscheide ich eh nicht, dann ist es für mich also wirklich so ein Red Flag, so, oh, also ja, und da eine gewisse Verantwortung zu übernehmen.
Ja, oder auch Impulse geben, dass man sagt so, hey, wir entscheiden das zusammen oder ich kann dir die und die Daten nochmal geben als Orientierung. Also wirklich, ich glaube, Bubble-Arbeiten im HR funktioniert nicht und Payroll ist der heilige Gral. Es gibt so viele Familien, die pünktlich auf pünktliches Gehalt angewiesen sind. Das ist eine Wertschätzungssache, damit fängt alles an. Man denkt immer so, ja, was ist denn das eigentlich hier, ne? Der Job, Kultur ist tausendmal wichtiger, aber nein, alles ist wichtig. Wir sind ja alle in einem Zahnrad und ja, finde auf jeden Fall diese Einstellung. Ich finde es schön, dass wir da gleich denkend denken und so soll es dann auch sein. Ne? Also das würde ich auch als Führungskraft dann immer wieder ansprechen, wenn ich da merke, da ist etwas, wir haben alle eine Erziehungsarbeit zu leisten und mit Verständnis, ohne Verständnis. Man sollte aber mit klarem Erwartungsmanagement an jeden im Unternehmen herangehen.
Und warum es ganz häufig nicht funktioniert, dass die Geschäftsleitung HR wirklich so als die Abteilung strategisch mitarbeitend und so weiter sieht, ist häufig, dass einzelne Mitarbeiter aus HR es einfach, ich sag mal, den Eindruck versauen. Und das ist richtig schlimm, weil es gibt wirklich so viele, auch in meinem Netzwerk, die wollen vorankommen, die wollen wirklich dieses Strategische. Aber es kann sein, dass du neben dir einfach jemanden sitzen hast, der so dafür sorgt, dass der gesamte Bereich einfach so ein schlechtes Bild hat.
Ja, wir sind derzeit auch in einer unglücklichen Lage, weil wir im alten Verständnis der Geschäftsführung oder der Businessmenschen oder im Business sind wir diejenigen, die letztlich ja Geld rausknallen, ne? Wir knallen Geld raus, indem wir Leute einstellen. Wir knallen Geld raus, indem wir Tools einpflegen, die natürlich in den ersten Jahren meistens holprig sind, weil Menschen sich daran gewöhnen müssen. Kulturthemen, alles ist nicht quantifizierbar, also für die. Sodass, da wir in einer Situation sind, wir müssen uns beweisen, wir müssen zeigen, was wir eigentlich geschaffen haben. Und das sind so zwei Punkte, die ich in meiner beruflichen Realität sehe. Zum einen ist Mindset der Geschäftsführung. Hä, Marie, warum brauche ich denn HR? Habe ich doch die letzten 20 Jahre nicht gebraucht. Warum mit der Krise, mit der Inflation, alles wird teurer? Warum erzählst du mir jetzt, dass ich noch einen Headcount benötige, der so und so viel Geld kostet? Das ist zum einen, finde ich, ein Problem. Und das Zweite ist, was ich sehe, ohne jetzt meine eigenen Peers zu bashen, also zu vergraulen, HR hat sich als Department sehr extrem gedreht, sehr an Relevanz gewonnen. Wir sind sehr businesskritisch, aber die Menschen dahinter haben sich teilweise nicht gedreht. Also ich nenne dir ein Beispiel, wie man arbeitet, wie man Dinge sieht, dass sie sehr aus der Mitarbeitendenperspektive kommen. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut bei den Mitarbeitern, aber ich kenne die Umsatzzahlen, ich kenne den Impact, ich kann dir Kausalitäten erzählen. Ne? Also wenn du, ich hatte jetzt zum Beispiel ein Beispiel von einem Startup, da hatte jedes Department sein eigenes Budget und man wusste, okay, gleichzeitig werden Mitarbeitende abgebaut, gleichzeitig haben wir hier eine Wirtschaftskrise, weil Rohstoffpreise sich erhöht haben. Was machst du mit dem Budget? Und dann sagt mir doch tatsächlich ein HRler, ja, damit die Leute, die in meinem Unternehmen jetzt noch sind, Dem werde ich erstmal 50% die Gehälter erhöhen. Jeder darf ja departmentspezifisch entscheiden. Ich denke, okay, du bist als HRler doch Benchmark. Was ist, wenn Marketing sagt, wir knallen das ganze Geld raus, um neue Kunden zu bekommen, Reichweite zu bekommen, und die werden die Gehälter nicht hochziehen? Also, das ist mein wirkliches krasses Beispiel. Wir müssen doch als Role Model vorgehen, und du darfst, wenn du immer auf Seiten der Mitarbeitenden bist, wird die Geschäftsführung sich eh nicht bei dir äußern. Also, man muss wirklich schauen, hey, was hat das für eine Key Message eigentlich nach außen. Und wenn die Geschäftsführung sich nicht verstanden fühlt in gewissen Diskussionen und du als innerer Betriebsrat eigentlich agierst, dann verlierst du ja auch in irgendeiner Form Vertrauen, Beziehung, ne? Also auch das, eigentlich bist du ein Kleinunternehmer, eigentlich bist du ein kleiner Geschäftsführer im HR und kannst dadurch agieren. Und damit schließen sich die Brücken. Weil es ist ja genauso wie in der Politik, wenn du immer nur mit Idealismus sprichst und den Realismus verlierst, wird daraus ja auch. Also wir müssen beides haben. Und Idealismus ist dieses, was wünsche ich mir eigentlich, wie sollen Dinge sein? Und Realismus ist, wie kann ich es umsetzen? Und ich glaube, dass da HR oft noch so als Idealist gesehen wird, würde ich jetzt mal stark behaupten, bei einigen Unternehmen.
Das sehe ich ganz häufig eben genauso. Und gerade sowas, wenn auf HR die Situation kommt, dass über Budgets mitentschieden werden soll oder dass darüber diskutiert wird, da musst du wirklich diesen unternehmensweiten Blick haben. Also du kannst nicht einfach nur sagen, ja, in deinem Team, oh, die Person ist ein bisschen unterbezahlt und deswegen pushen wir die jetzt, nur weil du wirklich so für die Mitarbeiter bist. Du musst natürlich schauen, okay, was, wenn das wirklich so eine Key-Position ist, dass wir die nicht verlieren dürfen. Dann können wir noch mal drüber reden. Aber wenn das eben nicht so ist, dann müssen wir auch mal den harten Weg fahren und sagen, hey, ja, das mag in dem Teamgefüge vielleicht nicht stimmen, aber dann schauen wir, wie wir es anders hinkriegen. Gerade so Budgetentscheidungen wie unternehmensweiten Bonus ausschütten und so weiter. Aber wir wissen eigentlich, dass die Zahlen miserabel waren, dass wir maximal irgendwie so und so viel Prozent irgendwie rausgeben können. Und es gibt einfach manchmal harte Entscheidungen zu mitzutragen von HR-Seite und da aber auch gegenüber der Geschäftsführung zu sagen, ja, ich bin vielleicht heute anderer Meinung bei euch, weiß ich nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ist, kann man gerne äußern, aber trotzdem, egal, also, und leider egal, was die Entscheidung der Geschäftsführung ist, du trägst sie mit.
Ja, und ich sage mal, Transparenz heißt nicht, dass man alles erzählt, sondern Transparenz heißt, dass man Kontext gibt. Und wenn es zum Beispiel heißt, hey, ja, wir hatten ehrlicherweise vor, der gesamten Belegschaft im unternehmensweiten Bonus auszuzahlen, dann muss ich euch heute sagen, dass das eine Entscheidung der Organisation ist. Wir können es uns gerade nicht leisten. Natürlich das Geld jetzt mal ganz kurz zu euch schieben, dann heißt es aber vielleicht, dass ihr die nächsten 6 Monate noch Zeit habt und dann schließen wir die Firma. Also das sind wirklich harte Fakten und Entscheidungen, die wir in Startups schon gesehen haben. Dann heißt es, wir müssen leider diese Entscheidung vertagen. Ne? Also nehme sie nicht von der Agenda, die ist uns wichtig, aber die machen wir zu Zeiten, wenn wir als Firma stabil sind. Und ich habe als Arbeitgeber, als HRler, als Geschäftsführender die Verantwortung, dass ich euch über die nächsten Jahre, ne, so füttere und dass wir zusammenhalten, dass wir uns weiterentwickeln, diese Krise überwinden. Und das heißt dann auch mal, dass das Timing sich ändern wird. Und das ist eine klare Entscheidung, die eventuell in dem Momentum gegen das Interesse des Mitarbeitenden ist, weil ich verstehe ganz klar, dass der Mitarbeitende sagt so, hey, ganz kurz mal, wisst ihr, was auf meiner Agenda wichtig ist? Gehalt. Aber auf der anderen Seite ist mir natürlich auch ein stabiler Arbeitgeber wichtig. Und ich glaube, wenn man da Mitarbeitende auch in schlechten Zeiten über schlechte Zahlen informiert, den Kontext gibt und gleichzeitig versucht, das mit einer gewissen Sicherheit zu re relativieren, dann findet man dazu auch, glaube ich, eine sehr gute Erklärung. Und wenn dann in diesem Prozess auch mal Leute gehen, dann ist das auch in Ordnung. Das gehört dazu. Also ich kenne auch ganz viele Inhaber, die dann sagen, oh, ich habe so eine Beziehungsebene, ich bin so persönlich, wir sind doch wie eine Familie gewachsen. Nein, man kann ein Sportsteam sein, man kann sehr eng miteinander laufen, aber Loyalität hast du im Privaten, aber ein Business ist es ganz klar, eine Business-Transaktion, da hat jeder seine eigenen Interessen, die soll man auch haben und bis zu einem gewissen Grad dann auch für sich selbst entscheiden, ne? Wie weit geht man? Also und dann natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, Key-Positionen, die sich bewiesen haben, die Wenn man es abwägen würde, einen größeren Verlust für die Firma bedeuten, wenn die gehen, natürlich muss man da Ausnahmeregelungen machen. Also ganz, ganz klar. Auch das in meiner Welt ist unternehmerisches Handeln. Ne? Also wenn jetzt da dieser Head of Sales geht, weil 5.000 Euro fehlen und er sich aber mit den KPIs, klar, man muss alles messbar machen, da schon bewahrheitet hat, ja, dann hat man da ja auch eine ganz andere Grundlage. Das ist dann auch kein Wünsch dir was Konzert und ich mache hier gute Stimmung, sondern das ist betriebswirtschaftlich führen und handeln. Und am Ende des Tages, ja, kommt es darauf an. Und Mitarbeitende, je mehr man sie ins Boot holen würde, umso mehr würden sie es, glaube ich, auch verstehen im Nachgang. Sodass dann auch
Ja, warum ich gerade mit der Key-Position so auch das Thema aufgemacht habe, ist gerade letzte Woche bei meinem Kunden aufgekommen. Und zwar, es gibt eine Datenschutzschulungsplattform. Ist relativ klein und die haben immer so Codes verschickt, mit denen dann die Mitarbeiter diese Schulungen machen können. Und das muss einmal im Jahr geschehen und so weiter und so fort. Genau. Wir hatten diese Codes angefragt, dann kam erstmal keine Rückmeldung. Dann hatten wir auch die Vertragsunterlagen angefragt. Wir wollten es kündigen, weil wir was anderes, Besseres eventuell in Aussicht haben und so weiter und so fort. Egal. Jedenfalls kam dann eine Antwort. Wir können diesen Dienst gar nicht mehr zur Verfügung stellen, weil wir eine Key-Person verloren haben und seither dieses ganze Ding einfach zusammengekracht ist. Und ich denke so, wow, das ist ein Geschäftsbereich von denen, der komplett kaputt ist, der keine Kunden mehr bedienen kann, eine Key-Position nicht mehr besetzt ist, weil wahrscheinlich diese Person gegangen ist. Und ich denke so, wow.
ein wahnsinniges Warnsignal für schlechte Führung oder schlechtes Forecasting. Ne? Also ich glaube, das müssen Geschäftsführende und HRler in Führungspositionen wirklich beherrschen, Krisen vorhersehen. Ich habe das auch schon gesehen. Eine gesunde Firma hat sich mit dem CTO verkracht. Der CTO hat einen Code geschrieben, schreiben lassen, der komplett für die Katz war, den keiner in irgendeiner Form neu aufsetzen konnte, entwickeln konnte, verstehen konnte. Derjenige ist gegangen, weil er wütend war. Die Firma musste Insolvenz anmelden. Weil wenn man dann überlegt, okay, was kostet mich das Ganze von vorne aufzuspielen, dann hast du die beschwerenden Kunden, die eine Subscription haben, für etwas zahlen, was nicht da
Was
ist.
nicht funktioniert,
Ja.
was nicht da ist.
Zack, und dann hast du einfach mal, weiß ich nicht, 50 Leute auf der Straße sitzen, einen insolventen Geschäftsführer, der völlig Burnout ist. Ne? Also auch das, natürlich, das hat Strahlwert, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Und du musst ja sehen, was dahinter steckt. Du müsstest eigentlich sowas wie Key-Positionen wirklich bestimmen können im Unternehmen. Das musst du gemeinsam mit den Führungskräften machen und mit dem Management. Dann Nachfolgeplanung. Wenn du Leute hast, die wirklich wichtig sind für dein Unternehmen, alle müssen Nachfolger haben oder zumindest in Aussicht haben, dass du denen schnell nachziehen kannst. Du kannst nicht immer alles von extern einkaufen, also neue Leute einstellen. Das funktioniert auch nicht immer. Auch sowas wie Feedback oder eure Jahresgespräche und so weiter, die müssen auch so aufgesetzt sein, dass sie funktionieren und nicht nur einfach ein Gespräch sind oder am Ende ein Rating von 1 bis 5. Und wenn du ein 5er-Rating hast, dann kriegst du den vollen Bonus. Da steckt so viel dahinter und da unterstützt HR. Da ist wirklich HR da, um zu unterstützen, um darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, das sind Themen, ihr seht vielleicht im Moment nicht die Wichtigkeit, weil der Laden gut läuft oder einigermaßen gut läuft oder ihr euch nur auf die Kundenseite stürzt. Aber schaut doch mal nach innen hinein, was vielleicht auch wichtig sein könnte und was passiert, wenn der Vertriebschef geht oder wenn der CTO irgendwie einen Blödsinn macht, whatever. Und da habe ich ganz häufig schon festgestellt, jetzt nicht unbedingt gerade bei diesen Themen, weil bei mir war es ein anderes, aber wenn ich mit Themen auf die Führungskräfte beziehungsweise aufs Management proaktiv zugegangen bin und gesagt habe, komm, lass uns einen kleinen Teil mal gucken, ob wir da vielleicht etwas optimieren können, ob wir da nachschauen können, ob wir das Risiko bewerten können und so weiter und so fort. Und die dann gemerkt haben, oh, in der Abteilung haben wir schon so und so was aufgedeckt oder gesehen, hey, das läuft viel besser, weil wir die Prozesse angepasst haben, dann wird es meistens auf die anderen Bereiche ausgerollt. Und dann steht HR da wirklich als der oder diejenige, die wirklich nachweislich Veränderungen mit im Unternehmen gepusht hat, die gut sind fürs Unternehmen, für die Unternehmensvision, für das strategische Ausrichten und so weiter.
Total. Kausalitäten ist bei mir immer so das Buzzword. Darf nicht seine HR-Initiativen einmal, das ist das Investment, das heißt, mich kostet das und dafür bekommen wir das, sondern man muss in der Geschäftsführung ganz klar sagen, hey, wenn wir die Fluktuationsrate auf X% minimieren, dann sparen wir uns im Hiring-Prozess das, können schneller agieren in Bezug auf den
Ja.
Wettbewerb hier und dadurch sind wir vor der Welle dann, ne? Also es gibt so viele, ja, wie Sachaufgaben, wie in der Grundschule, wo wir Sachaufgaben in Mathematik hatten. Also ganz ehrlich, man muss so argumentieren, abwägen, Business Cases erstellen, dass wir ja da einfach auch Glaubwürdigkeit erlangen. Und Thema Nachfolgeplanung ist für mich ein ganz großes Thema, weil viele Menschen A, haben die keine Daten, viele Firmen haben keine Daten und viele Menschen machen sich auch nicht die Gedanken, wer könnte denn geschäftskritisch in meiner Firma sein? Also man muss ja wirklich diese Key-Position im Schlaf auswendig kennen, wenn ich jemanden anrufe, so A, B, C, die müssen auf jeden Fall entweder ihr Wissen zentralisieren. Also wenn es wirklich, sagen wir mal, in Data Analytics Tool ist oder Sales, Vertrieb, wie gehe ich proaktiv an den Kunden ran im Outreach-Bereich, also im Cold Sales, dann muss es zentralisiert aufgeschrieben sein. Hier findest du die Dokumente, dann pflege ich das ins CRM ein, dann mache ich das, dass man wirklich wie so ein Guide hat, weil wenn derjenige krank ist, im wohlverdienten Urlaub ist oder was auch immer, kann man darauf zugreifen. Anhand nur einer Person abhängig ist, würde ich das ganz klar empfehlen, oder? Man sagt, man hat ein Tandem, ne? Wie du sagst, hey, da gibt es vielleicht noch jemand, der mit dir zusammenarbeitet, sodass der Wissensträger sich multiplizieren kann. Es ist nicht nur ein Mitarbeitende, sondern es sind vielleicht zwei. Ich habe auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht mit einer Kombination von erfahrenem Senior und einem Junior, weil der Junior kann extrem lernen aus der Realität. Du kannst auch ein bisschen den Stempel raufdrücken an Qualität, an Denken, an Arbeitsethik, weil junge Menschen sehr dankbar sind. Sie wollen lernen und sie können noch sich formen. Ne? Also klar können auch ältere Menschen sich formen, aber eher die Tendenz sehe ich eher bei den Jüngeren, weil bei den Älteren herrschen dann so alte Glaubenssätze vor. Ich kenne natürlich auch ganz toll flexible ältere Mitarbeitende oder Geschäftsführende, aber grundsätzlich, ja, muss man immer schauen, was wäre, wenn. Und ich meine mal 2018, da ist ja der Tengelmann-Chef Ferdinand Haupt gestorben. Da war eine Firma kopflos. Und was da gab es ja nicht nur an Unklarheiten und Chaos und Krise und Trauer, sondern gleichzeitig auch Streitigkeiten. Wer führt denn? Wer erbt denn jetzt? Ne? Also auch das ist, da willst du doch nicht reingeraten. Und wenn du dich mit Versicherungen befasst, dann sollst du dich auch hingehend damit als
Nicht nur, also das C-Level ist Nachfolge, also in die Nachfolgeplanung mit einzubeziehen, sondern auch wirklich Key-Positionen. Wenn wir ehrlich sind, auch solche, die schon in Richtung Experte unterwegs sind oder die Führungskraft sind. Weil ich meine, ich werde dann schon zeitweise gerufen, wenn HR quasi auch kopflos ist oder niemanden hat, der die Leitung übernimmt. Das ist schon okay, aber es ist immer noch so ein, ich bin also freiberuflich da drin und ich übernehme zwar schon für den Zeitraum die Verantwortung, aber es ist niemals so eng, wie wenn jemand in Festanstellung den Bereich einfach komplett übernimmt. Und das merken auch die Mitarbeiter. Also ich merke das auch an dem, wie ich ja Führung dort leben kann oder umsetzen kann. Genau. Und das ist einfach total wichtig. Okay, da geht jetzt jemand und zeitweise komme ich dann rein, ist okay. Aber dann, spätestens so nach einem Viertel, halben Jahr, muss jemand wieder drin sein, der wirklich den Posten übernimmt und konkret wirklich das Team steuert. Wir haben ja ganz am Anfang, hast du ja was ganz Wichtiges erwähnt, und zwar, dass amerikanische Firmen das ja schon ziemlich gut umsetzen, beziehungsweise, dass sie das einfach so leben. HR wirklich komplett oder so sehr strategisch mit einzubeziehen in ihr Geschäftsgebaren. Also wirklich, dass es einfach dazugehört, dass da gar keine Frage gibt, ob HR mit am Entscheidertisch sitzt oder mitentscheiden kann oder strategisch mit involviert wird. Ich sehe das aber hier bei uns wirklich nicht so. Was können wir denn tun oder was braucht es, damit das funktionieren kann?
Also ich habe wirklich eine Zahl, eine Studie gelesen, 80% der Firmen von diesen 500, Fortune 500, die haben ein CHRO. Das heißt, die haben wirklich HR in der Geschäftsführung, im C-Level strukturiert und diese Position berichtet, reportet direkt an den CEO. Das signalisiert natürlich, dass die ganz und gar nicht daran glauben, dass dieses Department nur von Verwaltungsaufgaben wird, sondern da die sind maßgeblich für den Erfolg auch verantwortlich. Und das ist nicht nur zum einen in der Konzernwelt so, sondern auch wenn wir uns in Silicon Valley das Ganze anschauen, ist für sie das total normal. Ob ich jetzt die gesamten amerikanischen Strukturen durchblicke oder nicht, würde ich dennoch sagen, von meiner Perspektive her, ich habe Amerikaner kennengelernt und die sind sehr, sehr zahlendriven. Und da wird ganz oft über HR Analytics gesprochen. Das heißt, da gehst du schon mit einem ganz anderen Mindset in dieses System rein. Wenn du eine HR-Initiative planst, dann ist es nicht so, ach, wünsch dir was oder Schönwetterpolitik, wir müssen jetzt mal, sondern hier wird ganz klar errechnet anhand dieses Return on Investment, ob eine HR machbar ist, eine HR-Initiative transparent und wie können wir sie auch untermauern, ne? Also auch diese Experten, die ich dann teilweise aus Amerika treffe, die haben Überblick über ihre Zahlen. They know their numbers. Und das fand ich sehr interessant. Was wir natürlich dadurch lernen können, ist, dass wir dadurch unser Standing viel besser beherrschen. Wir haben selbst einen besseren Einblick darüber, wo wir eigentlich stehen, was unsere größte Priorität ist, weil Prioritäten setzen ist mit so das Future Skill, mit Anpassungsfähigkeit und Resilienz. Und ich weiß, dass Zahlen, Daten, Fakten nicht sexy sind. Sie sind nicht agil, sie sind nicht kreativ. Aber ganz ehrlich, wenn du die nicht hast, dann hast du kein Rückgrat, dann hast du keine Basis und dann weißt du eigentlich gar nicht, auf welchem Weg du bist. Und das geht vom Talentmanagement bis Change Management. Alles muss geplant werden und mit Zahlen und Fakten untermauert sein. Da habe ich schon gelernt in vielen Projekten, die wir mit Dann Berlin und Firmen angehen, dass massiv gelernt wird. Also du auf der einen Seite baust du mit alten Glaubenssätzen also ab, also du räumst da einmal auf und du entwickelst HR-Kompetenzen. Also auch das, man denkt immer, HR ist sehr zwischenmenschlich und eventuell Payroll und ein bisschen arbeitsrechtlich. Nein, nein, nein. HR verbindet eigentlich Inhalte von allen Departments innerhalb einer Firma. Und eigentlich weiß auch der HR, wenn er es gut kann oder sie, was jeder Einzelne im Unternehmen macht, was er verantwortet, was er drauf haben muss, weil dann ist man wirklich angekommen in seiner Rolle und kann diese ganzen Kompetenzen von Kommunikation, von Führung auf höchstem Niveau wirklich ausleben. Das heißt, wir müssen proaktiv sein. Ich glaube, das bedarf es, dass du wirklich in diese Position kommst. Ich denke, dass wir teilweise aus der deutschen kulturellen, ja, Aspekt sind wir sehr abwartend, also teilweise reaktiv. Wir müssen viel mehr aktiv sein und wir müssen Innovation vorantreiben und auch strukturelle Veränderungen, wie sagt man, dafür einstehen und man muss sie anfordern, weil ganz oft gibt es die nicht und ganz oft ist HR der oder diejenige welche, die das Ganze wirklich initiieren und wirklich Ressourcen schaffen. Also wir reden hier nicht nur über Human Resources, sondern über Strategic Resources. Also es ist ja ein System, auch weil du kommst ja auch aus der systematischen Aufstellung. Also dass man da auch in irgendeiner Form sagt, okay, das ist wieder meine Rolle, das ist die Erwartungshaltung, das ist das Business und das sind meine Ressourcen, meine Mitarbeitenden, meine Systeme, meine Strukturen und wie kriege ich alles in Einklang? Und da warte ich nicht, dass ich ein neues Projekt, ein Pilotprojekt bekomme, sondern das fordere ich mir ein, weil das ist meine Rolle und das ist mein Job am Ende des Tages.
Da steckt so viel drin und ich glaube, wenn wir die Podcast-Folge auf dieses kürzen würden, würde das wirklich komplett genau das spiegeln, was wichtig ist und wie du es schaffen kannst, als HR wirklich als strategischer Partner gesehen zu werden und auch wirklich so agieren zu dürfen, weil es deine Rolle ist, weil diese Rolle einfach auch so von dir selber geschaffen wurde. Und jetzt sagen ganz viele sicherlich, oh, aber ich habe meine Zahlen nicht, das System gibt es nicht her oder ich habe da nur so ein paar. Dann lern es. Dann
Ja.
lern es, Zahlen draus zu machen. Schau dir, und ich meine, ChatGPT kann dir wahnsinnig dabei helfen, Welche KPIs sind wichtig? Wie kriege ich das raus mit dem Return on Invest? Wie mache ich das? Wie transportiere ich die Zahlen? Aber auch, wenn ich sie verstanden habe, wie transportiere ich sie an die Geschäftsleitung oder an den Fachbereich, mit dem ich zusammenarbeiten will? Und dann lauf los und warte nicht so lange, bis es irgendwo kracht, du wieder zu dem nächsten Kündigungsgespräch gerufen wirst oder ja, einfach das Unternehmen kurz vor Bankrott steht oder ja, das bringt gar nichts, sondern proaktiv auf die Sache zugehen.
Und wenn das auch die Geschäftsführung weiß, so wie du es gerade empfunden oder im zusammengeschrieben hast, dann haben wir doch die Glaubwürdigkeit. Dann ist doch der Sinn eigentlich unsere Relevanz, ne? Also wenn wir uns da wirklich beweisen konnten und da diese Impulse hinsichtlich der Zukunft, der aktiven Impulsgebung kommunizieren, dann haben wir ehrlicherweise, glaube ich, eine gute Lösung oder eine Gleichung auch aufgestellt, dass man als HR auch ja, ganz, ganz stark im Management agieren und sitzen sollte.
Danke, Marie.
Ja, danke, Nicole.
Ganz vielen Dank fürs Hiersein, für das tolle Gespräch, für den tollen Austausch. Gerne wieder. Bis dann.